Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Lieutenant Katja Weber an Bord. Herzlich willkommen. Mama, komm her, kommt alle schnell her. Da ist eine schwarze Frau im Fernsehen und sie ist kein Dienstmädchen. Für Whoopi Goldberg muss es eine wahre Erleuchtung gewesen sein, in Star Trek Nichelle Nichols zu sehen als Lieutenant Uhura. Eine Afroamerikanerin, die was zu sagen hat. Wie weit die Besatzung der Enterprise dem 20. Jahrhundert auf der Erde beim Thema Gleichberechtigung voraus war, das haben viele privilegierte Zuschauer erst mit gehöriger Verzögerung begriffen. Am 8. September 1966 hat Star Trek als Serie Premiere im US-amerikanischen Fernsehen gefeiert und Maßstäbe gesetzt für ihr Genre. Auch unsere Gegenwart, unsere Dingwelt hat Star Trek geprägt, nicht nur, aber auch in technischer Hinsicht. Und darum soll es heute zum 50. Geburtstag von Star Trek gehen.
Space, a final frontier.
Also wenn ich das hier sehe, das wurde 66 aufgenommen. So sieht es heute in unseren Wohnzimmern aus. Jahrzehnte, habe ich gedacht. Wie geil ist das denn? Wer kommt denn auf so eine Idee? 66 haben wir Disketten in Star Trek gesehen und 71 kommen sie auf den Markt. Wenn Captain Kirk zu fremden Lebensformen geht, wie soll er sich mit denen unterhalten? Also hat Roddenberry den Universalübersetzer erfunden. Ich habe sofort gedacht, ja, klasse, Volltreffer. Genau so funktioniert es.
Genau so funktioniert's. Das hat sich offenbar nicht nur unser heutiger Redner, Dr. Hubert Zitt, gedacht, sondern auch einige Produktdesigner. Zitt zeigt in seinem Vortrag, welche innovativen Geräte der Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry seiner Enterprise-Crew in die Hand gegeben hat, teilweise Jahrzehnte, bevor sie in unserer Gegenwart angekommen sind. Roddenberry hat bei der Produktion großen Wert darauf gelegt, dass die physikalischen Gesetze, von ein paar dramaturgischen Ausnahmen vielleicht mal abgesehen, auch im Weltall zu gelten haben. Diese Sorgfalt ist sicherlich mit dafür verantwortlich, dass Ideen und Gegenstände aus einer Serie der 60er Jahre über das Leben im 23. Jahrhundert wiederum in unserem 20. und 21. Jahrhundert verwirklicht werden konnten. Der britische Astrophysiker Stephen Hawking, der sich in den 90er Jahren übrigens selbst in einer Star Trek-Folge spielen durfte, beim Poker nämlich mit Data, Isaac Newton und Albert Einstein, der sagt, Science Fiction wie Star Trek ist nicht nur Unterhaltung, sondern erfüllt auch einen ernsten Zweck. Sie erweitert die menschliche Vorstellungskraft. Und wie? Das verrät uns heute Dr. Hubert Zitt. Der studierte Elektrotechniker Zitt ist in seinem irdischen Leben Dozent für technische Informatik an der Fachhochschule Kaiserslautern. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist er als Redner in Sachen Star Trek. Und als solcher hat er am 4. August 2016 in der Deutschen Kinemathek in Berlin einen Vortrag gehalten. Der Titel lautet 50 Jahre Star Trek, wie aus technischen Visionen Realität wurde. Zitt spielt zahlreiche Filmausschnitte und Videoclips in seinen Vortrag ein, aber keine Angst, alle Beispiele sprechen eine deutliche Sprache und der Redner erläutert sie so, dass die Inhalte auch übers Ohr gut verständlich sind. Also folgt Dr. Zitt in den Weltraum, in unendliche Weiten, um zu klären, welche technischen Errungenschaften wir Star Trek verdanken.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Das Paradebeispiel für mich von Dingen, die in Star Trek gezeigt wurden und die dann in die Realität eingezogen sind, sind natürlich Kommunikationsgeräte. Und wir fangen mal mit dieser witzigen Szene an. Aus dem allerersten Pilotfilm im Jahre 1964 wurde diese Szene gedreht.
Captain Spock hier. Wir haben eine neue Mitteilung erhalten, Sir. Es gibt Überlebende bei dem Absturz auf Talos.
Elf haben den Absturz überlebt. Sauerstoff innerhalb der Toleranzgrenze.
Das Blatt sieht so aus, als wäre es schon ein paar Mal da durchgeschoben worden. und das war wahrscheinlich auch so. Wenn ich richtig weiß, war das das erste Mal, dass so etwas, dass so also ein bedrucktes Blatt aus einer Maschine rauskommt, im Fernsehen gezeigt wurde. Denn Faxgeräte, das soll ja sowas Ähnliches sein, gab es damals ja einfach noch nicht. Also zumindest nicht so, wie wir sie dann später kennengelernt haben. Also das hier war das so eine Art Faxgerät auf der Brücke der Enterprise 64. Und die ersten Faxgeräte kamen erst, man sieht es hier, 7 Jahre später ans deutsche Telefonnetz. Da war das aber noch nicht so, dass das in jedem Büro stand. Das kam dann erst so Mitte der 80er, sodass man sagen kann, dass wir hier also mit dieser Szene der Zukunft praktisch 20 Jahre vorausgegriffen haben. Heute lachen wir darüber, aber damals gab es sowas einfach nicht, dass man ein bedrucktes Papier übertragen konnte, so wie wir das eben heute ganz selbstverständlich tun oder demnächst eben nicht mehr tun, weil Faxgeräte ja vom Aussterben bedroht sind. Ein vielleicht besseres Beispiel ist der Kommunikator. Und der Kommunikator von Captain Kirk, da gab es dann Firmen, die auch sich nicht gescheut haben, dazu zu stehen, dass man sich zumindest vom Design inspirieren ließ von diesem Kommunikator. Kirk hatte ja seinen Kommunikator immer dabei. Jetzt, Leute, jetzt, 50 Jahre danach, kann man so ein Ding gebrauchsfähig kaufen. Ja? Und zwar gibt es so etwas, so um die 150 bis 200 Euro kriegt man es in Deutschland, in den USA kostet es um die 150 Dollar. Ich habe natürlich so ein Ding. Das ist jetzt etwas, also wenn man auf Retro steht, damit ist man jetzt wirklich cool. Ja, und das macht dann auch so. Mit unseren Smartphones, wie wir sie ja heute alle haben, haben wir natürlich das, was Star Trek ins 23. Jahrhundert prognostiziert hat, schon bei weitem überholt. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wenn ich jetzt noch vor 10 Jahren gesagt hätte, was man alles in diesem kleinen Handy drin hat, ja, von Videokamera über Terminkalender, ich kann mich ins Flugzeug einchecken oder sonst irgendwas, das hätte mir ja kein Mensch geglaubt. Trotzdem sehe ich noch einen großen Nachteil in diesen Geräten, das ist nämlich die Akkulaufzeit. Und da habe ich mal geschaut, wie machen die das denn in Star Trek eigentlich? Wie versorgen die ihre Kleingeräte mit Energie? Und da kommt ihr überall in diesen technischen Zeichnungen, sieht man, da sind so Energiezellen drin, da steht, da ist eine Sarium-Krillit-Energiezelle drin. Sarium-Krillit scheint also offensichtlich das Material zu sein, mit denen man in Zukunft Batterien herstellt. Wenn Lithium-Ionen und Lithium-Polymer-Akkus nicht mehr da sind, dann nehmen wir Sarium-Krillit. Ja, und in den Handbüchern steht, dass man in Sarium-Krillit Energie speichern kann mit einer Dichte von 1,3 Terajoule pro Kubikzentimeter. Da kann sich jetzt aber kein Mensch was drunter vorstellen, ich auch nicht. Deshalb habe ich mal da einen Vergleich gemacht. Wie sieht das denn eigentlich mit unseren heutigen Handys aus? Und das hier ist ein iPhone 5 und da steht auf dem Akku, steht da drauf 3,8 Volt bei 1440 mAh. Für einen Ingenieur ist es sehr einfach auszurechnen, wie viel Energie da drin gespeichert ist. Man muss die beiden Zahlen nur multiplizieren und kommt dann auf etwa 5,5 Wattstunden oder etwa 20 Kilojoule. Das Volumen dieses Akkus ist etwa 12 Kubikzentimeter. Damit kann man ausrechnen, dass die Energiedichte 1,6 Kilojoule pro Kubikzentimeter wird. Oder wenn man es in Terajoule pro Kubikzentimeter ausrechnet, dann ist das eben so eine Zahl hier. Aber damit kann man auch nicht wirklich so viel anfangen. Deshalb habe ich das mal jetzt anders verglichen. Apple gibt an, und das habe ich jetzt aus den Handbüchern von Apple, dass das iPhone 5 eine Standby-Zeit hat von 225 Stunden. Das ist etwa anderthalb Wochen. Ja? Ich nehme an, die meisten von euch laden ihr Handy auch nur einmal die Woche. Ist das richtig? Sonntags? Ja, aber wahrscheinlich ist das hier ist die Zahl für, keine Ahnung, für den Flugmodus oder sowas. Und die Sprechzeit von 8 Stunden. Wenn wir jetzt diesen Akku, der da drin ist, ersetzen würden durch einen Akku mit Sarium-Krillit, der jetzt geladen ist, dann hätten wir eine Standby-Zeit von 20 Millionen Jahren. Also, so kann man die Zahl jetzt mal vergleichen. Ja? Und eine Sprechzeit von 723 Jahren. Wenn wir also ein solches Material hätten, ja, dann würde das gleichzeitig bedeuten, dass wir gar keine Handys mehr laden müssen. Wir würden so ein Ding kaufen, da wird auch die Leckrate übrigens angegeben, ich habe das nachgerechnet, alles realistisch. Ja. Wenn wir so ein Material hätten und dann könnte man jetzt Geräte bauen, die man einfach nicht mehr laden muss oder denkt vielleicht mal an Elektromobilität oder sonst irgendwas, wo wir eben viel Strom speichern müssen. Dummerweise ist es so, dass wenn man nach Sarium-Krillit googelt, dass man nur bei Star Trek rauskommt. Wir müssen noch ein bisschen irgendwie daran forschen, aber wir sind, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Das hier ist eine Nanobatterie gedruckt mit einem 3D-Drucker. Das Ding ist so groß wie ein Sandkorn und kann angeblich so viel Energie speichern, wie hier in einer solchen Batterie auch gespeichert ist. Ja? Und das Ding ist so groß wie ein Sandkorn. Also wenn das marktreif wird, dann ist das, was wir hier sehen, die Nanobatterien, das ist dann unser Sarium-Kredit. Und wir haben tatsächlich einige Probleme weniger beim Speichern von irgendwelchen Energien für Kleingeräte, denn das wird ja natürlich immer mehr. Eine andere Möglichkeit, die der Kommunikation, wie sie in Star Trek gezeigt wird, im ersten Kinofilm, war eben, dass Captain Kirk hier seinen Kommunikator am Arm trägt, so wie wir das heute dann auch irgendwie tun. Auch wenn natürlich jedem klar ist, was wir hier sehen, sind jetzt keine Geräte, die die Kommunikatoren an sich sind. Es sind auch nur Schnittstellen zum eigentlichen Handy, das man dann in der Hosentasche oder in der Handtasche hat. Aber die Möglichkeit, dass man eben einen Kommunikator am Arm gelenkt trägt, das hat uns Star Trek auch schon vorausgesagt. Genauso wie die Möglichkeit, einen Kommunikator hier an der Bluse oder am Hemd oder wo auch immer an der Uniform zu haben. Diese Kommunikatoren als Anstecker, die sind in Star Trek später dann gezeigt worden. Man hat beide Hände frei und auch das gibt es. Das hier ist jetzt ein System, das in US-amerikanischen Krankenhäusern eingesetzt wird. Ärzte, Pflegepersonal haben solche Kommunikatoren dabei am Kittel. Das Ganze funktioniert über WLAN-Technologie. Das heißt, externe Gespräche können dann auch auf diese Kommunikatoren weitergeleitet werden. Die Leute können untereinander kommunizieren. Und was ich auch sehr interessant finde, genauso wie auf unserem Lieblingsraumschiff, kann man die Leute auch orten. Man kann also einfach das System fragen, wo ist jetzt Dr. House? Ja, Ist er im OP oder ist er im Bereitschaftszimmer oder ist er in der Cafeteria oder wo auch immer? Also genauso wie wenn unser Captain Picard sagt, Computer, wo ist Commander LaForge? Und der Computer sagt, der ist gerade auf Holodeck 3, kann man das ja auch so machen. Ja? Allerdings ist das in Deutschland natürlich nicht zugelassen. Ja, das Problem hatten wir heute auch schon diskutiert, wenn man so ein Gerät hat hier und dann können ja andere mithören. Das ist natürlich ein großer Nachteil beim Kirk-Kommunikator, genauso wie hier. Und das geht aus Datenschutzgründen in Deutschland, also in Krankenhäusern auf keinen Fall. Aber man kann es für zu Hause kaufen. Was wir hier sehen, ist also auch nicht der Kommunikator selbst, sondern es ist ja das Handteil, das Mobilteil eines Festnetztelefons, eben ohne Tastatur. Und man kann das also auch sich anstecken irgendwo und kann damit Telefonanrufe beantworten. Das Ding kostet 50 Euro. Und man kann sich fühlen, wie auf dem Raumschiff Enterprise hieß, sehen, wie Marina Sirtis, die auf der FedCon 2011 war, das damals so ein Ding getestet hat. Und sie hat dann gesagt, ja, ich fühle mich zurückversetzt an meine Zeit auf dem Raumschiff Enterprise. Woraufhin die Produktmanager dieses Gerätes gesagt hat, ja, das war unsere Inspiration. Star Trek war unsere Inspiration, sowas herzustellen. Und da wir heute ja eine Technologie haben, die wir den Ingenieuren und Informatikern verdanken, die sich Echo Cancelling nennt, also das, was aus dem Lautsprecher rauskommt und das, was das Mikrofon aufnimmt, die werden verglichen. Wird eine Korrelation gemacht, wie man das so schön sagt, ja, im Technischen. Und das, was aus dem Lautsprecher rauskommt und gleichzeitig im Mikrofon aufgenommen wird, das wird einfach aus diesem Datenstrom vom Mikrofon rausgerechnet, ja, dass es eben keine akustische Rückkopplung mehr gibt. Früher konnte man ja nicht mit einem Mikrofon hier vor den Lautsprecher laufen. Heute kann ich das, ohne dass ich befürchten muss, dass es eine Rückkopplung gibt. Und das hat uns ja erst ermöglicht, dass wir heute vor einem Laptop sitzen können, klappen den einfach auf und reden. Dann machen uns gar keine Gedanken darüber, dass ja das, was da aus dem Lautsprecher rauskommt, ja wieder ins Mikrofon reingeht und dass das eine Rückkopplung geben könnte. Noch vor 15 Jahren etwa waren Freisprecheinrichtungen von Telefonen so, dass man entweder sprechen konnte oder man hat den anderen gehört. Das wurde umgeschaltet. Aber heute ist das nicht mehr so. Heute kann man sprechen und hören gleichzeitig, als würden die Leute vor einem stehen. Und das gibt es etwa seit 15 Jahren etwa. Ja, die ersten Telefone, von denen ich weiß, dass sie sowas hatten, sind so im Jahre 2003 rausgekommen. Und das hat uns jetzt ermöglicht, solche Geräte überhaupt zu bauen, die wir anklippen können. Das ging früher gar nicht. Und ermöglicht uns dann auch so Sachen zu machen wie Skype zum Beispiel. Ja. Die visuelle Kommunikation ist der nächste Schritt, dass man sein Gegenüber nicht nur hört, sondern auch sieht. Und es gab bei Star Trek ja schon ganz am Anfang die Flachbildschirme, so wie wir sie, ja, also wenn ich das hier sehe, das wurde 66 aufgenommen. So sieht es heute in unseren Wohnzimmern aus. Es war damals einfach ja noch nicht möglich, solche Flachbildschirme herzustellen. Vielleicht war es schon immer irgendwie naheliegend, dass die Bildschirme flacher werden, aber realisieren konnte man es damals noch nicht. Roddenberry zeigt so einen Bildschirm genauso, wie wir ihn heute kennen. Und jetzt meine Frage mal an euch, seit wann gibt es denn eigentlich Fernsehgeräte mit Flachbildschirmen? Seit wann sind die auf dem Markt? Da muss jetzt keiner die Hand heben, sondern ihr denkt mal drüber nach, wann könnte das gewesen sein? Erstes Fernsehgerät mit Flachbildschirm. Es war 97 war es, ja. Also 97, wir kennen das erst seit knapp 20 Jahren. Ja, seit dem Jahr 2006 gibt es in Deutschland bei den Verbrauchern mehr Flachbild-TVs als konventionelle Röhrengeräte. Und dann nahm die Entwicklung natürlich seinen Lauf. Seit 2006 hier waren es 5% Marktanteil und mittlerweile sind wir wahrscheinlich bei über 90. Andere Geräte gibt es einfach nicht mehr. Also hier hat Star Trek sehr, sehr gut die Zukunft vorausgesagt, wie wir das eben heute haben. Und nicht im 23. Jahrhundert, sondern 50 Jahre später. Was wir in Star Trek auch gesehen haben, sind solche Szenen.
Autorisation Picard, 47 Alpha Tango. Admiral?
Ich hoffe, ich störe Sie nicht, Jean-Luc.
Nein, ich bitte Sie.
Ich habe soeben eine beunruhigende Meldung von Deep Space 5 bekommen.
Das sehen wir doch ganz klar an Skype. Laptops gab es damals auch noch nicht, zu dieser Zeit, als dieser Film gedreht wurde, nicht so, wie sie hier dargestellt wurden. Und dann kam eben Skype und wir können heute genauso kommunizieren, wie wir es da in Star Trek gesehen haben. Jetzt nochmal eine Frage, seit wann gibt es denn Skype? 2003 kam die erste Skype-Version auf den Markt. Natürlich gab es vorher schon Videokonferenzen. Ja, ich habe in den 90ern auch schon Videokonferenzen gemacht über ISDN und sowas. Aber Skype gibt es eben seit 2003. Und das hier war in den 80ern, also waren wir hier auch der Wirklichkeit um einige Jahrzehnte voraus. Und ja, am Anfang funktionierte das nur mit Headset. Das ist wieder dieses erwähnte Echo-Canceling, das wir heute sehr gut beherrschen. Das war damals noch nicht eingebaut. Heute klappen wir einfach auf. Deshalb sieht man diese Frau da ja auch noch mit Headset. Heute klappen wir einfach den Laptop auf und reden. Headsets habe ich in Star Trek übrigens auch die ersten gesehen. Ja. Also auch wenn das ein bisschen klobig hier aussieht, aber ich habe vorher noch nie jemanden gesehen, der einen Knopf im Ohr hat zur Kommunikation. Das hat uns Star Trek voraus. Der nächste Schritt in der Kommunikation ist, dass man seinen Gegenüber dreidimensional sieht. Nicht nur auf einem Bildschirm, sondern dreidimensional. Wie in dieser Szene.
Öffnen Sie einen Kanal zu Captain Sanders auf dem Alinsche.
Empfangen Sie mein Bild, Captain?
Ja.
Und Sie? Ich habe das Gefühl, Sie sitzen auf meiner Brücke. Ich glaube, es dauert eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich mag uneingeladene Gäste nicht besonders.
Keine Sorge, ich versuche, mich kurz zu fassen.
Er soll ins Gefängnis. Wir werden ihm den Weg abschneiden. Sanders Ende.
Die Marlin? Auch so etwas gibt es mittlerweile. Ja, was wir jetzt sehen, ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2007, entwickelt von der Firma Cisco Systems. Und wir sehen ein Event, bei dem eine Technologie damals vorgestellt wurde, wo man den Gesprächspartner dreidimensional sehen kann. Das ist in Englisch, weil es das auf Deutsch nicht gibt, aber man kann es eigentlich ganz
Innovation
gut verstehen.
Innovation is the key to the world's future. And one of the exciting things about India is the young people in the education systems allow people to think out of box about new ideas. At Cisco, we pride ourselves in bringing out new products and new capabilities. And we have an innovation center that is able to bring new products to market very quickly. We ask this group called Emerging Technologies to think like Star Trek and suddenly allow us to communicate wherever we are in the world to deliver services to our customers virtually. And we had a person by the name of Martin DeBeer head this up, and Martin was going to be here today, except that he had to be doing a small acquisition back at home office, and he was also teaching a leadership class. Martin, I just wish you could be here. Martin, is that you?
Hi, John.
How are you doing?
That's me.
It's good to see you.
Namaste.
Sam. You know, it's amazing. I thought you were teaching classes in San Jose. Where are you?
John, I'm actually in California, 14,000 miles away. And it is very early in the morning here. But I'm delighted to be joining you today for this fantastic event in India.
So we showed Professor Kalam earlier the capability to do healthcare remotely by using video. But you're really talking about the ability to virtually not only have meetings together, but I can see you like you're right in front of me.
Also was wir hier sehen, ist erstmal ein System, bei dem man in der Lage ist, Personen dreidimensional aufzunehmen. Was ein bisschen unglücklich gelöst ist, ist die Projektion. Denn diese Herren hier, die werden in einen großen Glaskubus projiziert. Das Fantastische daran ist aber, dass es Cisco gelungen ist, einen Full-HD-TV-Videostream mit normalerweise einer benötigten Übertragungsgeschwindigkeit von 3,6 Gigabit pro Sekunde zu reduzieren auf nur 1% des Datenvolumens. Ja, und wir können das mit machbaren 36 Megabit pro Sekunde übertragen. Bei einer Latenzzeit von gerade mal 80 Millisekunden, das heißt, das merkt man fast gar nicht. Also wir sind in der Lage, die Person dreidimensional zu filmen, dass die Daten zu übertragen, nur das mit dem Projizieren. Das ist noch nicht so gut, so ein riesiger Glaskubus. Ich meine, welche Firma stellt sich einen Glaskubus in den Meetingraum? Ja, dann muss man abdunkeln und so weiter. Wahrscheinlich hat man deshalb auch noch nichts davon gehört oder nichts mehr davon gehört. Aber wenn wir das, was wir jetzt gerade gesehen haben, kombinieren mit dem, was es seit letztem Jahr gibt. Das hier ist dann ein Bild aufgenommen auf dem Times Square in New York. Dieser Gepard, den wir hier sehen, der ragt tatsächlich dreidimensional in die Luft und man sieht den ohne Brille dreidimensional. Eine relativ neue Technologie, die tatsächlich jetzt erst ein Jahr alt ist. Und wenn wir jetzt diese beiden Technologien kombinieren, und das wird nicht mehr so lange dauern, bis diese Technologie hier Einzug nimmt in unseren Alltag, dann wird unser Fernseher im Wohnzimmer dreidimensional werden und dann werden wir auch Telefonanlagen haben oder Kommunikationsanlagen, bei denen man den Gegenüber dreidimensional vor sich sieht, ohne dass man irgendwelche speziellen Brillen tragen muss. Ja, und das führt uns auch so ein bisschen zum Holodeck. Das Holodeck ist ja etwas, wo man Dinge dreidimensional sieht, eine virtuelle Realität um sich herum erschaffen wird. Und wir schauen uns eine Szene an, bei der hier Data in der Rolle von Sherlock Holmes jetzt in ein Holodeck reingeht. Das Interessante an dieser Szene ist, dass das Holodeck auch so ein bisschen erklärt wird.
Programm vollständig. Sie können eintreten.
Weiße Pastin, Kohl,
Weiße Pastin.
Ganz frisch gefangen.
Pastin, vor allen Schilling das Stück.
Fische!
Heiße Pastin!
Das ist in der Tat sehr beeindruckend.
Ihr erster Besuch auf einem Holodeck, Doktor?
Ich war noch nie auf einem, das so perfekt arbeitet. Wie ist das nur möglich? Das richtige London erstreckt sich doch über hunderte von Quadratkilometern.
Dieses London ist natürlich nicht größer als das Holodeck, aber der Computer gleicht das aus, indem er weiter entfernte Gegenden auf die Wände projiziert.
Und zwar so geschickt, dass Sie eine Wand berühren müssen, um zu merken, dass sie da ist. Und wenn man weitergeht, ändert der Computer die Gegend. Was tun wir jetzt, Holmes? Wo wollen wir hingehen? Ins Theater oder zu Rooks? Vielleicht in ein Konzert?
Haltet ihn!
Ja, also was wir gesehen haben, der Computer erzeugt weit entfernte Dinge an die Wände. Dinge, die in unmittelbarer Nähe sind, die werden wie mit der Transporter-Technologie beim Beam wird die hergestellt, die kann man berühren. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, kann man denn irgendwelche virtuellen Objekte berühren? Kann das sein? Und dazu eine Szene, und wie geht das? Ja, das könnte man sich auch fragen. Dazu eine Szene hier aus Voyager. Hier, der Arzt der Voyager ist ja ein Hologramm. Und wenn es darum geht, ein Hologramm zu berühren oder von einem Hologramm berührt zu werden, dann ist diese Szene hier sehr aufschlussreich.
Aber ein Hologramm ist nur eine Projektion von Licht, das in einem magnetischen Eindämmungsfeld gehalten wird. Da ist keine reale Materie.
Und jetzt? Schlagen Sie mich. Das magnetische Eindämmungsfeld, das die Illusion meines Körpers herstellt, kann so moduliert werden, dass Materie hindurchdringen kann oder aufgehalten wird.
Ganz einfach also, ja. Das Modulationsfeld, also das Eindämmungsfeld wird so moduliert, dass man das da steuern kann. Aber jetzt mal ein bisschen im Ernst. Fangen wir mal an bei der Projektion, also weit entfernte Dinge. Das können wir. In solchen Dingen wie einem Cave. Allein die Abkürzung ist schon faszinierend, dass das Akronym Cave als Wort in sich selbst wieder vorkommt. Also so eine Höhle, in der man eine virtuelle Realität schafft. Ja, das ist eine Kammer, ein Raum, wo eben mit solchen Beamern, mit LCD-Projektoren um einen herum eine virtuelle Realität erzeugt oder projiziert wird. So sieht es in einem Cave aus. Oder Flugsimulatoren arbeiten ja auch so. Wenn man in einem echten Flugsimulator gesessen hat, ja, da fliegt man ja auch über die Landschaft und es geht an einem vorbei. Also man überfliegt sozusagen eine virtuelle Realität. Das können wir. Das wird zum Beispiel auch, wie wir hier sehen, in der Immobilienbranche eingesetzt, dass man, wenn man sich für eine Immobilie interessiert, dass man durch so einen Cave hier durchläuft und der Computer projiziert also diese Immobilie oder diese Räume so an diese Leinwände, dass man das Gefühl hat, man läuft durch ein anderes Haus durch, könnte in Zukunft bei jedem Immobilienmakler könnte so eine Anlage stehen und man interessiert sich für ein Haus, das vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe ist, läuft da erstmal virtuell durch, bevor man vielleicht zu diesem Objekt fährt und sich das dann anschaut. Also das können wir schon. Und witzigerweise sind wir auch in der Lage, virtuelle Objekte tatsächlich zu fühlen, virtuelle Objekte zu fühlen. Das ist Realität seit 2009 und die erklären, wie es geht.
Was aussieht wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film, ist an der Universität Tokio längst Realität geworden. Diese computeranimierte Kugel schwebt scheinbar mitten im Raum und lässt sich durch bloßes Berühren steuern. Natürlich sehen wir hier eine optische Illusion. Mittels eines konkav geformten Spiegels wird dem Auge vorgetäuscht, es sähe einen dreidimensionalen Gegenstand. Japanische Wissenschaftler gehen aber noch einen Schritt weiter. Den Forschern ist es gelungen, Testpersonen das Gefühl zu vermitteln, die Hologramme spüren zu können. Modernste Steuerungstechnik sorgt dafür, dass Ultraschallwellen passend zur Bewegung des simulierten Gegenstandes auf die Haut treffen. Der Benutzer hat somit das Gefühl, Dinge, die er am Computer sieht, wirklich zu spüren. Bis zu einem Spaziergang im Holodeck wie bei der Fernsehserie Raumschiff Enterprise wird es wohl noch ein wenig dauern, aber beeindruckend ist die neue Technologie allemal.
Ja, also die fokussieren Ultraschall so, dass man das Gefühl hat, da berührt einem was. Also das ist ja schon sehr interessant. Und natürlich, wenn wir eine solche Technologie erstmal haben, dann wird die auch irgendwann in die IT-Welt und auch in die Spieleentwicklung einziehen. Ja, sodass man also in Zukunft, wenn man Computerspiele spielt, dann auch tatsächlich irgendwas spürt, wenn da was passiert. Kommen wir mal zum nächsten Thema, Computertechnologie. Also das betrifft uns ja alle, was wir hier sehen. Das ist ein Computer, für diejenigen, die es nicht erkennen. Ein Computer, wie man ihn sich vielleicht, naja, mit wenig Budget in den 60ern vorgestellt hat. Das ist eine Diskette oder zumindest man soll es eine darstellen. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das ein Stück Holz ist. Denn Disketten gab es ja damals noch nicht. Also hier steckt Spock diese Diskette, auf der er Audio-Nachrichten gespeichert hat, in eine Art Computer rein und spielt die Stimme von Captain Kirk ab. Also auch das hat man damals schon so dargestellt, dass man mit Disketten Sprachnachrichten, Videos und so weiter alles abspeichern kann, so wie wir das heute machen. Und was soll ich sagen? Disketten, das hier war 66, als Spock diese Disketten verwendet hat. Die ersten Disketten kamen erst 5 Jahre später auf den Markt. 8-Zoll-Disketten. Das hier ist so ein, im Vergleich zu einem 3,5-Zoll-Laufwerk, das ist so ein 8-Zoll-Laufwerk. Das ist der Motor, der hier den Schreiblesekopf hin und her schiebt. Das ist der Motor zum Antreiben dieser Diskette. Das Ding wog 8, 9 Kilo und man konnte darauf gerade mal auf den ersten 4 Kilobyte Daten speichern. Ja, das waren so große Disketten. Und noch nicht mal beschreiben, sondern am Anfang nur lesen. Später konnte man dann 80 Kilobyte darauf abspeichern, 71 war das auch noch. Ja, aber wir sehen nochmal, 66 haben wir Disketten in Star Trek gesehen und 71 kommen sie auf den Markt. Und ja, dann später, also ich habe als Student noch die 5¼-Zoll-Disketten irgendwie so ein bisschen miterlebt. Später dann die 3,5-Zoll-Disketten, die haben sich ja relativ lange auf dem Markt gehalten. Also die waren später ja das wichtigste Speichermedium in den 90ern. Ja. Und was ist passiert heute? Gibt es die ja praktisch nicht mehr. Also mir ist keine Anwendung noch bekannt, wo es noch Disketten gibt. Bis vor kurzem weiß ich, dass man noch die Reservierungsinformationen von ICE-Zügen mit Disketten zum Zug gebracht hat, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch erledigt. Sie wurden ersetzt mit Memory-Sticks, durch Memory-Sticks. Und wie soll ich sagen, Memory-Sticks wurden auch schon in Star Trek gezeigt, bevor sie auf dem Markt waren.
Also es ist nichts von strategischem Wert dabei. Nur einige Logbücher und ein paar Dateien über bajoranische Terroristen. Zumindest gibt es Aufschluss über die...
Ich bin erwachsen, Commander.
Ja, also jetzt schauen wir hier mal hin. Das Ding ist eindeutig ein Memory-Stick. Kira steckt das hier in einen Laptop rein, in einen Computer rein und schaut sich irgendwelche Daten an. Ja? 93. Die erste USB-Version kam 96 auf den Markt. Überhaupt die ersten USB-Sticks, die ersten Memory-Sticks mit dieser Flash-Technologie, das wurde ja damals auch gerade erst neu entwickelt. Das war im Jahr 2000. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich meinen ersten Memory-Stick im Jahr 2001 gekauft habe, mit Landesmitteln, für 130 Mark, 256 Megabyte Daten konnte man darauf speichern. Ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe dieses Ding mitgenommen in eine Vorlesung, 2001 im Wintersemester 2001. Habe das Ding meinen Studenten gezeigt, da sitzen etwa, also so viele Leute wie hier etwa, oder noch mehr Informatikstudenten, und keiner von diesen Informatikstudenten wusste, was das ist. Das ist jetzt schon 15 Jahre her, ja. Und ich rede jetzt von Informatikstudenten, nicht von vielleicht, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber nicht von einem Handwerker, der jetzt von mir als Dachdecker oder so, der mit solchen Dingen nichts zu tun hätte, sondern ja, natürlich hat jeder Informatikstudent heute mit so einem Ding zu tun, jeder hat eins in der Tasche. Und vor 15 Jahren wusste keiner, was das ist. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich kann darauf 256 Megabyte Daten speichern. Ja, die haben mir das nicht geglaubt. Die hatten noch ihre Disketten dabei oder bestenfalls ZIP-Medien, ja, mit 100 Megabyte. Also, ja, da sieht man mal, mit welcher Geschwindigkeit auch Dinge in unseren Alltag einziehen heute. Das gab es ja früher nicht. Es sind immer schon Technologien schnell auf den Markt eingezogen, aber noch nie mit einer solchen Geschwindigkeit wie heute. Und vor allem werden sie so schnell adaptiert und werden so schnell selbstverständlich. Das merken wir ja praktisch täglich. Gut, nächstes Thema. Mensch-Maschinen-Interaktion. Da haben wir ja schon einiges gesehen in diesem Clip. Touchscreens. Ja, das hier ist jetzt nicht wieder eine echte Star Trek-Szene. Interessant an dieser Stelle ist, wenn Data hier auf seinen Touchscreen rumtippt, dass er eine Taste nach der anderen drückt. Nicht so, wie wir das heute machen mit Gesten, mit Bilder großziehen und sowas. Soweit hat man offensichtlich nicht gedacht, dass man so etwas machen könnte. Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Und so richtig effizient sind diese LKS-Systeme ja auch nicht. Ja, sie sind ja in unseren Alltag auf jeden Fall eingezogen, Touchscreens, auf solchen Geräten, die ja auch schon in Star Trek relativ früh gezeigt wurden, solche Pads. Hießen in Star Trek auch PAD. Allerdings war das ein Akronym für Personal Access Display Device. Wahrscheinlich in Anlehnung an jetzt das englische Wort PAD. Alle hatten so ein Ding dabei, so wie wir das heute auch haben. Ja, jeder kommt hier, sogar hier auf den Vorträgen, habe ich heute Abend gesehen, kommen die Leute rein und haben ein PAD dabei. So wie in Star Trek eben auch. Ja, und Apple waren dann die Ersten, die so ein Ding auf den Markt gebracht haben. 2010 war das. Und das hier war das war 2010, da hatten wir an der Hochschule mit einer der ersten so ein Apple iPad da gekauft. Und ich habe das dann mitgenommen auf einen Vortrag. Heute brauche ich damit ja nicht mehr so kommen. Aber damals war das noch vollkommen faszinierend, ja, dass dieser Vergleich zu hier einem solchen Star Trek-Utensil, Requisite oder was auch immer, im Vergleich zu einem echten funktionierenden iPad. Sie sehen es ja hier, es war am 18.06.2010. Wir schauen uns mal diese Szene an.
Computer, gibt es Informationen über die Einwohner von Tau Alpha C?
Positiv.
Halten sich welche auf einer Sternenbasis oder auf einem Raumschiff innerhalb unserer Kommunikationsreichweite auf?
Negativ.
Geschätzte Zeit nach Tau Alpha C bei Warp 9,5?
123 Tage.
Auf was ich hinaus will, ist das Reden mit Computern und zwar in Form von solchen Dialogen. Nicht wie vorhin, wie ich das im Videoclip da schon angedeutet habe, wie das jetzt zum Beispiel bei einer Telefonhotline ist, wo ich dann 1, 2 oder 3 reinspreche und der Computer muss nur die Zahl verstehen. Ich rede davon, dass der Computer den Sinn eines Satzes verstehen soll oder muss. Ja? Da könnte man jetzt wieder eine Live-Vorführung machen. Ich könnte jetzt da in Google oder in Siri reinsprechen und könnte fragen, Siri oder Google, brauche ich morgen einen Regenschirm? Und der Computer müsste dann, oder das macht er auch, ja, dann dauert das 2 Sekunden, der wird dann antworten in Sprache, es wird morgen in Berlin voraussichtlich regnen oder nicht regnen oder so. Ja. Das heißt also, die Maschine erkennt den Sinn der Frage. Die Maschine muss recherchieren, von wo aus wird diese Frage gestellt. Er muss wissen, was morgen bedeutet. Er muss wissen, was Regenschirm bedeutet. Das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass das eine Maschine kann. Und heute können wir es. Und das ist natürlich nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. Das geht natürlich noch sehr viel weiter. Der Anfang wurde eigentlich damit gemacht, 2011 mit Siri. Und die Amerikaner sind uns da schon ein bisschen weiter, ein bisschen voraus. Bei uns noch nicht zugelassen. Wird aber vielleicht noch in diesem Jahr kommen, ist diese Dose, wie sie hier genannt wird. Und hier in dieser Pressemeldung heißt es ja da, wie Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise sollen auch Amazon-Kunden, das war jetzt schon 2014, ist also schon fast 2 Jahre her, in der Lage sein, mit Computern zu reden. Also so sieht so dieses Amazon Echo aus. Das Größte darin sind Lautsprecher, das meiste darin sind Lautsprecher und Resonanzräume. Aber das Ding hat natürlich auch eine Intelligenz. Und wir schauen uns mal so ein Promo-Video an von Amazon, was man damit machen kann und was in Amerika, zumindest in US-Amerika und in Kanada schon Realität ist. Die können sowas also schon kaufen.
It's called Amazon Echo.
How's it going?
I'm just finishing up right now.
Is it on?
Oh, it's always on.
Can it hear me right now?
Nope. It only hears you when you use the wake word we chose. Alexa.
Well, what does it do?
Alexa, what do you do?
I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists and much more.
Awesome. Huh. Alexa, play rock music.
Rock music.
Alexa, stop.
Wait, I want to try.
Alexa, what time is it?
The time is 3:27.
You actually don't have to yell at it, okay? It uses far-field technology, so it can hear you from anywhere in the room.
So it can just hear you anywhere?
Yes. Well, everyone can hear you anyway.
Oh. Yeah. Is that where we're gonna put it?
I was thinking of putting it there, but it works anywhere.
Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask.
Alexa, how tall is Mount Everest?
Mount Everest's height is 29,029 feet, 8,848 meters.
How can it know so much? It's so small.
It updates using the cloud. That's also how it gets its answers.
Just read that off the box, huh?
Dad really likes that Echo just plugs in, so we never have to charge it. Plus, Echo's really good at keeping track of things like shopping and to-do lists.
Wrapping paper. Alexa, add wrapping paper to the shopping list.
I've put wrapping paper on your shopping list.
Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon?
One tablespoon equals 3 teaspoons.
Okay. Alexa, set a timer for 8 minutes.
8 minutes, starting now.
Dad's not a morning person, but Echo definitely helps him wake up.
Alexa, alarm off.
You gotta get up.
It's Saturday.
Alexa, what day is it?
Today is Thursday, November 13th.
I'm up. Alexa, give me my flash news briefing.
Here's your flash briefing.
From NPR News in Washington, I'm Lashley.
Sometimes Echo helps out when you least expect it.
Hey, Dad, how do you spell cantaloupe?
Cantaloupe. C-A-N-T... Alexa, how do you spell cantaloupe?
Cantaloupe is spelled C-A-N-T-A-L-O-U-P-E.
Good job.
Echo loves to play music and knows a lot of songs, and they always sound great.
Alexa, play my dance mix.
The playlist dance.
Alexa, stop.
To experience Echo, go to amazon.com/echo.
Ja, man kann sich wahrscheinlich auch leicht vorstellen, warum das in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Das Ding hört natürlich immer mit. Immer. Das muss ja auf sein Wegwort, ja, das Wachrufwort, muss es ja warten. Und natürlich lockt es auch, dass, ja, wenn ich jetzt irgendwas auf die Shoppingliste stelle, man muss ja gar nicht darüber reden. Also das ist klar, warum das in Deutschland noch nicht zugelassen wird, aber es ist auch auf der anderen Seite klar, dass es kommen wird. Da bin ich, also ich mache mir da nichts vor, das wird kommen und es wird... Wir werden beobachtet, wir werden also ja sowieso in Zukunft auch vom Fernseher beobachtet und so weiter. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind dann in der Zukunft, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, wirklich in der Lage, so wie wir das gerade gesehen haben, mit Computern zu reden. Nicht nur mach irgendwas auf die Shoppingliste, sondern es wird sich rauskristallisieren, dass wir mit Computern reden. Und dann ist diese Szene, die wir jetzt sehen, vielleicht erscheint dann in einem ganz anderen Bild, wenn unsere beiden Helden, Pille und Scotty hier, eine Zeitreise machen, zurück aus dem 23. Jahrhundert, zurück ins Jahr 1986. Also die zwei sind unsere Helden aus Star Trek. Und das ist ein Wissenschaftler aus dem Jahr 1986. Die treffen hier zusammen und dann schauen Sie mal, was jetzt passiert.
Vielleicht kann der Professor mal an Ihren Computer.
Bitte. Computer? Computer?
Oh. Hm.
Hallo, Computer.
Das da ist die Tastatur.
Tastatur? Wie rückständig.
Eine meiner Lieblingsszenen, ja, eine meiner Lieblingsszenen. Computer, ja, mit der an die Maus. Also, aber jetzt nochmal, ja, stellen wir uns mal vor, die Entwicklung geht so weiter und wir sind tatsächlich gewohnt, mit Computern zu reden. Damals war das hier einfach nur witzig. Heute wird es Realität. Es wird immer mehr tatsächlich Realität. Und reden wir mal über transparentes Aluminium. Jahrzehnte habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Wer kommt denn auf so eine Idee? Transparentes Aluminium. Ja, also da muss man doch höchst kreativ sein. Nein, die waren nicht kreativ, die haben abgekupfert. Transparentes Aluminium gibt es wirklich. Und zwar, das hier ist transparentes Aluminium, ist bekannt unter dem Namen Aluminiumoxynitrit, kurz Alun. Das Patent für diesen Werkstoff wurde 85 eingereicht unter dieser Patentnummer in den USA. Und irgendjemand muss da Wind davon bekommen haben. Und dann haben die das in Star Trek eben so dargestellt, dass diese Formel aus der Zukunft ins Jahr 1986 überreicht wird. Und man hat so transparentes Aluminium hergestellt. Ja, wir wissen, dass die Scheiben vom Raumschiff Enterprise aus transparentem Aluminium bestehen. Für den heutigen Gebrauch ist es noch ein bisschen teuer, 10.000 Euro pro Quadratmeter, aber es wird schon eingesetzt heutzutage. Das Militär war schon immer irgendwie bemüht, da solche Dinge als erste einzusetzen. Und ja, und dann gab es mal eine Pressemeldung, dass Microsoft mit ihrer neuen Uhr dann dieses transparente Aluminium angeblich da verwenden will als Glas für die Uhren. Ja. Microsoft baut angeblich eine Uhr aus Star Trek Glas, haben sie geschrieben. Ob das jetzt tatsächlich so ist, das konnte ich leider nicht mehr recherchieren. Also ich habe keine Informationen gefunden, ob die jetzt tatsächlich Alon da drauf haben oder ob es irgendwann ein anderes Material ist. Auf jeden Fall ist es witzig. Ja? Transparentes Aluminium gibt es also wirklich und ist nicht nur eine Star Trek-Erfindung, wurde aber dort das erste Mal gezeigt. Ja, und das führt mich zum vorletzten Thema, Universalübersetzer. So sieht einer aus, ein Universalübersetzer, zumindest in Star Trek. Und so ein Ding, ja, damit kann man jetzt alle bekannten Sprachen übersetzen. Neue Sprachen kann man sehr schnell erlernen. Oder das Gerät kann dich sehr schnell erlernen, sehr schnell sogar. Die Intention, sowas einzuführen in der Science Fiction, liegt auf der Hand. Wenn Captain Kirk irgendwo oder egal welcher Captain irgendwo zu fremden Lebensformen geht, wie soll er sich mit denen unterhalten? Also hat Roddenberry den Universalübersetzer erfunden. Zunächst mal als ein virtuelles Gerät, das Dinge übersetzen kann. Es kann, wie gesagt, auch Sprachen sehr, sehr schnell erlernen. Hier der Kollege vom Raumschiff, ja, er ist ja der Ingenieur auf dem Raumschiff. Hier ist der Schauspieler mit dem echten Ingenieur, haben zusammen eine Flasche Wein getrunken und haben sich darüber unterhalten, wie der Warp-Antrieb funktioniert. Das war ganz witzig. Aber kommen wir zurück zum Universalübersetzer. Er trifft jetzt auf eine... Der Erstkontakt ist das mit einer fremden Spezies und diese Frau, sie ist ein Alien, also eine Außerirdische, ja. Und die können sich natürlich erstmal nicht unterhalten. Und dann kommt der Universalübersetzer und lernt diese neue Sprache und plötzlich versteht man die Frau.
Votoneve, Ateyun Ponas.
Gut, weiterreden.
Akasa Jorat, Foraya Nurate, Fagasa Ana Ahanjora.
Können Sie mich jetzt verstehen?
Serota Jo.
Wo ist Hoshi, wenn man sie mal braucht?
Wer ist Hoshi?
Schon besser. Würden Sie mir verraten, was hier eigentlich vorgeht?
Wie lange hat man mich in Stase versetzt?
Plötzlich kann dieses Ding da übersetzen. Und nur um mal jetzt zu zeigen, worin die Schwierigkeiten liegen, nehmen wir nur ein Beispiel raus. Und wir nehmen das Wort übersetzen und sprechen das ein bisschen anders aus oder betonen es ein bisschen anders und sagen übersetzen. Schreibt sich genauso, hat eine komplett andere Bedeutung. Nur um mal klarzumachen, was ein Computer alles leisten muss, wenn er was übersetzt. Man muss den Kontext wissen. Man kann nicht nur einfach Wörter übersetzen. Und das ist auch die Schwierigkeit dabei. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie weit sind wir da bei solchen Maschinen, die da übersetzen können? Und der erste Durchbruch kam so im Jahr 2012, als die BBC gemeldet hat, dass eine japanische Smartphone-App auf den Markt gekommen ist, die Telefongespräche übersetzt. In der Pressemeldung hieß es, eine Science-Fiction-Technologie wird Realität. Welche wissen wir jetzt? Japans größter Mobilfunkanbieter NTT Docomo hat eine Smartphone-App entwickelt, mit der Gespräche von Japanisch in andere Sprache übersetzt werden können und umgekehrt. Das Ganze, wie gesagt, war 2012. Microsoft hat auch daran gearbeitet, auch 2012 hier mit Chinesisch. Was wir jetzt sehen, ist ein Video, das auf einem Event aufgenommen wurde, hier im Oktober 2012, als Rick Reschet, der Chefentwickler von Microsoft, das System vorgestellt hat. Er hat ihr System jetzt live auf der Bühne getestet. Was wir jetzt hören und sehen werden, ist, dass Rick Reschet auf der Bühne in Englisch spricht. Die Maschine nimmt erstmal auf, was er gesagt hat, schreibt das hier in Englisch hin, übersetzt es ins Chinesische und gibt es in Rick Reschets Stimme in Chinesisch aus, obwohl Rick Reschet gar kein Chinesisch kann.
So now we're taking the things that I'm saying and we're converting them into Chinese text. Now, the last step that I want to be able to take in this process is to actually speak to you in Chinese. Now, the key thing there is we've been able to take a large amount of information from many Chinese speakers and produce a text-to-speech system that takes Chinese text and converts it into Chinese language. And then we've taken an hour or so of my own voice, and we've used that to modulate the standard text-to-speech system so that it would sound like me. So what you see now is the result of that change. I'm speaking in English, and hopefully you'll hear me speak in Chinese in my own voice. But this technology is very promising.
用这个技术很有希望。
And we hope in a few years that we'll be able to break down the language barriers between people.
数年后，我们希望能够打破人们之间的语言障碍。
Personally, I believe this is going to lead to a better world.
这我个人认为这将导致更好的世界。
I hope you enjoy the rest of the presentations today.
希望今天你喜欢其他的讲座。
Ja, man könnte meinen, es wäre gefaked. Wenn man sich aber das ganze Video anschaut, ja, dann sieht man, dass wenn Rick Reschitz spricht, dass hier der Text nacheinander erscheint und dann kommt es auch mal vor, dass die Maschine erkennt, dass plötzlich das so nicht heißen kann. Er revidiert wieder und schreibt es neu hin. Dann hätten sie es schon sehr, sehr gut gefaked, wenn das der Fall wäre. Und vor allem ist es ja so, dass wir mittlerweile das hier jetzt auch selbst testen können, was die damals ja das erste Mal vorgestellt haben. 2012 hat Rick Reschitz in seinem Blog da noch gesagt, im Internet hat er geschrieben, das ist weit davon entfernt, eine perfekte Übersetzung zu liefern und es muss noch viel daran gearbeitet werden. Aber die Technologie ist dennoch sehr vielversprechend. Wir hoffen daher, in einigen Jahren die Sprachbarrieren durchbrechen zu können. Und er schreibt weiter, mit anderen Worten, wir werden nicht mehr bis zum 22. Jahrhundert warten müssen, bis wir so etwas wie den aus Star Trek bekannten Universalübersetzer haben werden. Das hat er 2012 gesagt. Und jetzt, 4 Jahre später, haben wir es. Ja, also Skype gehört ja Microsoft. Und wir können jetzt genau das mit Skype machen. Wir können mit der neuesten Skype-Version auf der einen Seite Deutsch reinsprechen und auf der anderen Seite wird es sowohl hier auf dem Bildschirm in einer anderen Sprache, zum Beispiel Englisch, Französisch, wird es in dieser Sprache erstmal angezeigt auf dem Bildschirm und man hört es auch. Man hört die Sprache übersetzt. Ja? Also das, was die vor 4 Jahren noch vorgestellt haben, ist jetzt Realität, jetzt schon Realität. Es funktioniert vielleicht noch nicht perfekt, aber es funktioniert. Und das war ja im Januar 2016. Dann gab es im April eine Meldung, dass eine Software jetzt Sprache besser versteht, sogar als ihre Entwickler. Und zwar geht es jetzt hier um die Suchmaschine Baidu, die ja ein Spracherkennungssystem mit dem Namen Deep Speech 2 entwickelt, oder die Entwickler arbeiten daran, die angeblich Mandarin, das ja sehr komplex ist, ja, besser versteht als so mancher Mensch, wo also ein Mensch nochmal nachfragen muss, hat die Maschine es verstanden. Interessant ist, dass die Entwickler selbst gar kein Chinesisch sprechen und dass das ganze System eben selbst lernt. Also man hat das nicht einprogrammiert, sondern das lernt eben selbst. Ja, jetzt das Neueste, im Mai jetzt erst, 2016, gab es eine Newsmeldung, die mich sehr an einen sehr witzigen Roman, den sicherlich viele von Ihnen kennen, Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, wo man sich diesen Babelfisch da ins Ohr steckt. Ja, und jetzt können Sie sich so ein Ding da ins Ohr stecken, wie hier in dem Film gezeigt. Und dieses Ding, das im Ohr, das ist unser Universalübersetzer. Also die Firma Wavely Labs hat das jetzt angekündigt und da gibt es auch ein Promo-Video, das wir uns jetzt mal anschauen.
I came up with the idea for a translator when I met a French girl. Elodie, put this in your ear.
Je mets ça dans mon oreille?
Yeah, put it in your ear.
Comme ça?
Yeah.
Okay.
Can you hear me in French?
Pouvez-vous me entendre en français?
Oui! je peux entendre parler français.
Mais c'est génial. Yes, I can hear you talk French.
Comment ça se fait?
But this is awesome. But how you do it?
This little wearable uses translation technology to allow two people to speak different languages, but still clearly understand each other. It's the dream, you know? A life untethered, free of language barriers. It's just that it's no longer a dream anymore. It's real.
Also für mich ist das der Universalübersetzer. Ja? Das ist genau das, was Star Trek uns vorausgesagt hat. Wir stecken uns so ein Ding ins Ohr und können eine fremde Sprache einfach übersetzen. Natürlich arbeitet das Ding über das Handy mit Bluetooth und der Rechner, der das übersetzt, ist irgendwo im Netz natürlich. Aber es funktioniert, es ist der Hammer. Übrigens, ein Wort zum neuen Star Trek-Film. Mir ist sofort aufgefallen, dass der Universalübersetzer im neuen Star Trek-Film das erste Mal seit 50 Jahren wirklich realistisch dargestellt wurde. Während ja in den ersten 50 Jahren das so war, dass man, wenn der Universalübersetzer zum Einsatz kam, dass man dann praktisch nur noch die eigene Stimme gehört hat, war es im neuen Film jetzt so, man hört die Stimme von dem Alien mit und der Universalübersetzer übersetzt das. Ja? Also mir als, ich habe sofort gedacht, ja, klasse, Volltreffer, genau so funktioniert's. Nicht, ja, wenn ich mir das hier, in, also der Universalübersetzer von Star Trek, in Konsequenz jetzt mal vorstelle, ja, dann müsste man ja sagen, ja, da ist ja jetzt die Lippenbewegung schon in Englisch, obwohl der ja eigentlich Klingonisch spricht oder so. Ja, also das wurde immer nicht so wirklich realistisch dargestellt, jetzt neuer Star Trek. Also meine Gratulation an diejenigen, die das hier jetzt genau so umgesetzt haben, hat mir sehr gut gefallen. Man könnte meinen, ich wäre da beratend tätig gewesen, war ich aber nicht. Ja, ein letztes kleines Thema, das ich aus aktuellem Anlass da noch reinbringe, Turbolift. Ja, wir schauen uns mal an, wie ist denn das mit den Turbolifts auf dem Raumschiff? Und das wissen wir ja, also hier war einer kaputt, weil deshalb wird Geordi LaForge da mächtig durch die Gegend gewirbelt. Was ich mit diesen Szenen zeigen will, ist ja, dass diese Turbolifts horizontal und vertikal fahren, ja, auf dem Schiff. Das ist ja jetzt nicht wie unsere normalen Aufzüge. Und genau das, ja, also hier kann man noch mal so ein bisschen reinzoomen in dieses Schiff und dann sieht man hier sind diese Schächte, wo die Turbolifts da waagerecht und vertikal durchs Schiff fahren. Daran entwickeln jetzt Ingenieure auch, gerade jetzt, ganz neu im März 2016, wo man festgestellt hat, ja, wenn wir ganz hohe Hochhäuser bauen, die höher sind als 800 Metern, dann sind Stahlseile nicht mehr in der Lage, sich selbst zu tragen. Also Aufzüge größer 800 Meter geht nicht. Bisher hat man das teilweise so gelöst, dass man Aufzüge in verschiedenen Etagen musste man wechseln. Jetzt baut man Aufzüge, die mit linearen Induktionsmotoren arbeiten, so wie auf dem Raumschiff Enterprise, die dann waagerecht fahren können und vertikal fahren können. Also der Turbolift wird auch Realität. Demnächst. Ja? Also man arbeitet jetzt daran, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass solche Dinge, die ja nebenbei laufen, dass die jetzt auch da in unseren Alltag einziehen. Gut, mein letztes Video.
Oh, was war das?
Was ist los?
Ein Schmerz in meinem Unterleib. Er ist anders. Stechend. Oh Gott.
Das Baby hat die Position. Wenn wir das Baby nicht sofort holen, wird die Gebärmutter perforiert und es kommt zu inneren Blutungen. Cass, bereiten Sie einen Fötustransport vor. Ich habe die Koordinaten des Babys eingegeben. Wir können beginnen. Ich initiiere die Durchtrennung der Nabelschnur. Energie. Herzlichen Glückwunsch, Fan. Es ist ein Mädchen.
Was, jetzt wissen Sie auch, warum es auf dem Raumschiff Enterprise keine Toiletten gibt. Das beamen wir alles da raus. Spaß beiseite. Ja. Was mir an dieser Szene wirklich sehr gut gefällt, ist, dass nach 30 Jahren eine Technologie, die man bei Star Trek ja immer schon gekannt hat, nämlich das Beamen, dass die plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang eingesetzt wird. Keiner ist bisher darauf gekommen, dass man ja eine Technologie, mit der man Menschen von hier nach da beamt, Gegenstände und so weiter, dass man die auch jetzt hier im medizinischen Umfeld einsetzen kann. Und wenn selbst so kreative Leute wie die Star Trek-Autoren 30 Jahre dafür brauchen, dann können wir uns doch mal fragen, haben wir nicht für Probleme, die wir vielleicht irgendwo im Berufsalltag haben, nicht auch schon eine Lösung und haben einfach noch nicht dran gedacht, dass wir schon eine Lösung haben? Ich war schon in einigen Firmen, die mir genau solche Dinge gesagt haben. Bekanntes Beispiel, ich war in einer Messtechnikfirma und die haben Messgeräte gebaut und hatten immer Probleme mit der internen Kommunikation von den Komponenten in dem Messgerät. Bis einer auf die Idee gekommen ist, eine Technologie für die Kommunikation zwischen Komponenten zu verwenden, die milliardenfach getestet ist, nämlich das Internetprotokoll. Ja, und dann haben die einfach das Internetprotokoll im Inneren des Geräts eingebaut und schon was ist. Nur es ist vorher keiner auf die Idee gekommen. Also für mich sind solche Szenen dann auch wertvoll, dass man sich vorstellt, ja, in Zukunft, man könnte vielleicht auch mal ja, über den Tellerrand schauen und in eine andere Richtung denken. Was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, ist jetzt zu sagen, ja, es ist jetzt zu viel entwickelt worden. Ich glaube, die Entwicklung geht jetzt, da gibt es ein Ende, einen Wendepunkt oder so. Das ist Quatsch, es wird immer weitergehen. Dieser Mann hier, der hat 1899 schon gesagt, alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden. Der wusste nichts von der Entwicklung des Transistors und was der alles bewirken wird in unserer Welt, dass er innerhalb von zwei Menschheitsgenerationen unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Der Autor von diesem Buch hat es mal so ausgedrückt: Zum Spaß an der Physik und an der Science Fiction gehört es auch, sich klarzumachen, dass kein Fortschritt auf der Welt stattfindet, wenn wir immer nur das im Auge haben, wozu wir heute imstande sind. Wir müssen über den Tellerrand schauen. Wir müssen diese Technologie, die auf uns zukommt, die uns Star Trek vorausgesagt hat und die teilweise schon Realität geworden ist und vielleicht auch die noch Realität werden wird, die müssen wir natürlich adaptieren. Wir müssen aber auch lernen, vernünftig damit umzugehen. Also Star Trek zeigt uns schon eine Zukunft, auf die wir uns freuen können, sowohl im Soziologischen als auch im Technologischen. Diese tollen technischen Möglichkeiten, die wir da sehen, die ziehen ja immer mehr in unseren Alltag ein. Wir alle profitieren ja auch davon. Aber diese Technologie hat natürlich auch so ein bisschen ihre Schattenseiten, wenn man die Prioritäten falsch setzt. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich unterrichte junge Leute. Wenn plötzlich eine WhatsApp-Nachricht höhere Priorität hat als in einem persönliches Gespräch, dann ist irgendwas komisch. Und wir können auch jetzt nicht sagen, wir stellen das ab, denn wie gesagt, es wird so weitergehen. Was wir aber machen können, ist darauf achten, dass wir uns nicht nur technologisch, sondern auch soziologisch weiterentwickeln. Dass wir also diese neue Technologie ja sinnvoll verwenden. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, erwartet uns eine sehr schöne Zukunft, eine tolle Zukunft, auf die ich mich auch freue. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie hier waren, wünsche Ihnen natürlich nach Star Trek-Manier Frieden und ein langes Leben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Zurück in die Zukunft mit Dr. Hubert Zitt und seinem Vortrag 50 Jahre Star Trek, wie aus technischen Visionen Realität wurde. Gehalten hat er ihn auf Einladung der Deutschen Kinemathek in Berlin am 4. August 2016 anlässlich der Ausstellung Things to Come – Science, Fiction, Film. Ihr könnt euch diesen Hörsaal natürlich wie immer auf D-Radio Wissen nochmal anhören oder aber als Podcast laden. So, und damit wünsche auch ich euch Frieden und ein langes Leben und zunächst mal einen schönen Abend. Katja Weber sagt, macht's gut.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.